Mit dieser Person möchte ich unbedingt mal ein Doppel- oder ein Mix spielen.
Mike Tyson. Hat er mich angerufen, mich gefragt, ob ich für Saarbrücken spielen möchte. Und ja, ich war sehr überrascht, dass mich ein deutscher Topclub haben will. Hat mich natürlich sehr gefreut.
Der hat damals eigentlich auch gesagt, Mensch, hier, der Setti hat irgendwas Spezielles. Und entscheidend ist halt, dieses Spezielle eben so ein bisschen herauszuarbeiten.
Timo Boll schraubt Arbeiten an seiner eigenen Incredible Turnaround from twice runner-up here to Christian Solier. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Brause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Brause und Benedikt Probst.
Hallo da draußen an diesem 3. April. Für viele ist, glaube ich, jetzt schon Saisonendspurt. Für mich ist die Saison sogar schon vorbei seit letztem Wochenende. Und für den weltbesten Sportdirektor geht es, glaube ich, noch um den Abstieg, beziehungsweise gegen den Abstieg. Liege ich da richtig? Hallo Richard.
Oh, bist wie immer, hallo Benedikt, sehr gut informiert. Also wir stemmen uns mit allem, was wir haben bei der TG Lang-Selwold dagegen, um eben nicht abzusteigen, sondern um die Regionalliga West zu halten. Und haben bei noch zwei ausstehenden Spielen eine ganz klare Aufgabe. Wir müssen beide Spiele gewinnen, dann schauen wir mal. Aber ja, das sind hohe Berge, die es da zu erklimmen gilt.
Ich habe gesehen, du hast nur ein Spiel verloren in der Rückrunde. Du bist in Paradeform, würde ich fast sagen, oder?
Ja, also sagen wir mal so, jetzt darf man auch nicht verschweigen. Ich spiele nicht mehr auf 1 und 2, sondern auf 3 und 4. Und da konnte ich mich bisher überwiegend durchsetzen. Ja, ich hoffe, ich habe noch diesen Lauf weiter für die letzten zwei Spiele. Aber Regionalliga ist schon auch nach wie vor für mich eine ambitionierte Klasse. Also ich kämpfe mich weiter durch, Benedikt. Du kennst mich ja.
Richtig. Ambitioniert waren auch die deutschen Meisterschaften vor, jetzt schon wieder, einer Woche. Und wir haben keine drei im Weckler zusammen gegessen, Richard.
Nee, da find ich auch. Also mittlerweile bin ich ja sozusagen eingeführt in die Kultur der drei im Weckler. Habe auch festgestellt, dass es nicht mit CK, sondern mit Doppel-G geschrieben wird. Und habe mir das übersetzen lassen als drei Bratwürste im Brötchen. Ja. Und jetzt wird mich natürlich jeder schlagen, der sagt, okay, das sind doch keine drei Bratwürste im Brötchen, das sind drei im Weckler. So, aber Weckler, das müssen wir das nächste Mal. Es gibt ja auch diverse Raststätten, wo du immer deine Lieblingsbratwurst sozusagen zu dir nimmst. Das müssen wir noch nachholen, auf jeden Fall.
Ja, aber ansonsten, also ich hab mal nachgefragt, in der Halle gab es auch gar keine drei im Weckler, ja. Es gab keine Stadionwurst sozusagen. Das finde ich auch ein bisschen enttäuschend. Also wenn dann den Zuschauern die Kultur schon nahegebracht werden soll, dann doch in der Halle. Ansonsten waren die deutschen Meisterschaften, also ich würde fast sagen, ich bin seit 2014 dabei, waren das zumindest von dem Drumherum, vom Setting, von der Atmosphäre, waren das für mich die besten. Richard, wie hast du die deutschen Meisterschaften erlebt?
Das war ein absoluter Wow-Effekt. Ich hatte wirklich das Gefühl, jeder wollte wieder Tischtennis sehen, jeder wollte die deutschen Meisterschaften sehen. Ich hatte es im Vorfeld schon gesagt, ich liebe das, wenn wir an Veranstaltungen sold out schreiben können. Und wir hätten, glaube ich, auch noch einige Tickets mehr verkaufen können. Aber neben der Stimmung in der Halle war es einfach auch so eine Art, ich will mal sagen, Aufbruchstimmung. Hey, wir sind wieder bereit. Tischtennis, deutsche Meisterschaften in der Halle, die Zuschauer strömen, die haben Spaß gehabt. Also insofern, für mich auch so eine Aufbruch deutsche Meisterschaft.
Genau. Und wir hatten fast 6000 Zuschauer. Wir haben, das heißt wir, es wurden alle zum ersten Mal auf alle Tische live gestreamt. Man kann sich auch die Relives kostenlos bei Sportdeutschland TV noch angucken. Wir haben vielleicht an dieser Stelle nochmal viele Zuschriften bekommen, weil zum ersten Mal die deutschen Meisterschaften ja hinter einer Paywall waren sozusagen. Da kann man an dieser Stelle nochmal sagen, dass wir das zumindest nicht initiiert haben und daran auch nichts verdienen. Also das war dann eine Entscheidung von Sportdeutschland TV, die Rechtehalter sind. Und aber man muss fairerweise dazu sagen, sie haben dann gesagt, okay, wir streamen alle Tische, wir machen eine gute Produktion mit Kommentatoren, allen drum und dran, und wir haben dann versucht, das auf unseren Kanälen noch zu ergänzen, und ich glaube auch so digital wurden die noch nie so gut präsentiert wie zuvor, auch wenn man ja ein paar Euro bezahlen musste, die Spieler aber alle mal wert sind, die Spielerinnen. Und da kommen wir zu unserem heutigen Gast. Der war nämlich lange Jahre als, ich würde fast sagen, deutsche Meister-Favoritenschreck bekannt. Das würde ich jetzt nicht mehr so sagen, weil als Favoritenschreck, da muss man ja irgendwie auch so ein Stück weit ein Außenseiter sein. Aber naja, spätestens seit seinem WTT-Titel und seinem Eindringen in die Top 100 der Welt würde ich ihn jetzt nicht mehr als Außenseiter bei deutschen Meisterschaften bezeichnen. Cedric Meissner, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Danke.
Frisch aus der Türkei angereist für unseren Podcast, oder?
danke, dass ich hier sein darf. Ja, mir geht's okay. Ich bin immer noch ein bisschen kränklich. Ich werde nicht so richtig los. Seit 2 Wochen mittlerweile bin ich so ein bisschen erkältet. Aber ja, ich hoffe, es wird besser werden jetzt die nächsten Tage.
Ja, das hast du sogar, glaube ich, am Freitag vor den deutschen Meisterschaften, hattest du so ein etwas geklagt über Krankheit, hat sich dann noch nicht so richtig weggespielt sozusagen. Wie hast du die deutschen Meisterschaften erlebt? Du hast deine erste Einzelmedaille geholt, du hast deinen Titel verteidigt im Mixed mit Yuan. Wie war es für dich trotz der Erkältung in Nürnberg?
Ja, also super deutsche Meisterschaften, Richard hat schon gesagt, es war ausverkauft beide Tage. Ich war auch sehr überrascht, gerade bei der ersten Runde am Samstagmorgen, da schon so viele Zuschauer überhaupt da waren. Fand ich ganz, ganz toll. Auch die Halle war super. Vor den Spielen, diese Lichtshow fand ich extrem gut. Und ich habe auch gut gespielt. Als ich angekommen bin am Freitag, habe ich mich nicht ganz so gut gefühlt in der Halle. Gerade wegen dem Licht. Ich bin ja ein Spieler, der den Aufschlag sehr hoch wirft. Ich habe trotzdem super gespielt und bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen.
Ja, vielleicht zur Erklärung, da waren richtig helle LEDs an der Decke gehangen, das habe ich auch beim Filmen gemerkt, im Vergleich zu den Zuschauerrängen war das extrem hell. Wenn man da einmal hochgeguckt hat, dann war man erst mal ein paar Sekunden blind, aber ja, war eine ganz coole Show. Richard, wie hast du Cedric erlebt? Wir werden da später noch ein bisschen näher darauf eingehen, aber
Du möchtest mir sagen, dass ich jetzt nicht alle Fragen vorwegnehmen soll.
Ich möchte genau, dass du jetzt keinen 5-Minuten-Monolog hältst über Cedric Meissner von den Jugend-Europameisterschaften 2017 bis zum WTT-Fiedersieg 2023, sondern dass du noch ein bisschen Luft lässt für die restliche Show hier.
Ich habe verstanden. Nein, also ich habe einen Ceddy in einer sehr, sehr guten Form gesehen. Ich habe so ein paar, ich sag mal, Veränderungen, Verbesserungen gesehen und um es dann wirklich ganz kurz zu machen, also er hat dann eigentlich nahtlos an das angeknüpft, was er beim FIDA und bei ein paar weiteren Turnieren insgesamt schon gezeigt hat.
Das war jetzt aber sehr kurz.
Ja, weil, weißt du, sonst, wenn ich mal anfange, dann hört es nicht auf.
Sehr gut, ja, ich habe hier einiges in meinem Skript stehen, muss ich sagen, also wir haben heute einiges abzuarbeiten. Deswegen würde ich sagen, lieber Sadie, wir kommen direkt mal zu unserem Klassiker für alle Gäste, nämlich zu unserem Spiel Ping-Pong, wo ich wieder 11 extrem gemeine Fragen ausgedacht habe, die du möglichst kurz und prägnant beantworten sollst. Bist du bereit dafür?
Ich bin bereit, ja.
Okay, dann fangen wir an. Erste Frage, Aufschlag oder Rückschlag?
Aufschlag.
Netflix oder PlayStation?
Netflix.
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, egal welchen, dann? Du musst nicht die Welt verbessern, keine Sorge. Also.
Dann würde ich Olympiasieger werden.
Das ist gut. Rückschlag Schupf oder Rückschlag Banane?
Rückschlag Banane.
Mein größter Erfolg?
Der Fiedersieg.
Meine bitterste Niederlage.
Gegen Van Bommel, Deutsche Meisterschaften 2021.
Lieblingstischtennisspieler oder Tischtennisspielerin habe ich davor noch. Neben Johan natürlich.
Timo Boll.
Mit dieser Person möchte ich unbedingt mal ein Doppel oder ein Mix spielen. Muss definitiv kein Tischtennisspieler sein. Kann auch irgendein anderer Promi sein.
Mike Tyson.
Oh, okay. Okay, das stelle ich mir spannend vor. Darin bin ich absolut talentfrei.
Tanzen.
Das kann sich Tischtennis von American Football abschauen.
Hm. Die Werbungen.
Was kann sich Richard, was kann sich Cedric Meissner, das ist die letzte Frage von Richard Brause, abschauen?
Was für eine Frage. Gute Güte.
Aufschläge.
Echt jetzt? Ja. Ich hatte davor wirklich stehen, anstatt dieser Frage hatte ich davor stehen, welcher Aufschlag ist besser, der von Brause oder von Meissner?
Der ist nicht zu vergleichen. Beide haben ihre Daseinsberechtigung und vielleicht bauen sie aufeinander auf, lieber Benedikt.
Ach so, was heißt das? Cedric hat sich, hast du dir was abgeguckt von Richards Aufschlag?
Ja, auf jeden Fall. Wir hatten einmal in Frankfurt einen Lehrgang und da ist Richie ins Training gekommen und hat uns quasi gezeigt, wie man gut aufschlagen kann. Gute Aufschlagplatzierungen, und da habe ich einiges von mitgenommen.
Ich muss sagen, Richard, ich habe dich zitiert an diesem Wochenende. Ich habe nämlich, wie gesagt, das letzte Punktspiel gehabt, habe natürlich beide Spiele zum Abschluss der Saison nochmal vernüsst und das allerletzte gegen so einen Störspieler im fünften Satz, und der macht bei 0-0 erster Satz Aufschlag. Grüße gehen raus an Kollegen Brendel von Ostheim. Und der war so krumm, der Aufschlag, und ist so krumm gehüpft, dass ich sofort an dich gesagt habe, sofort laut gesagt, du hast ja Aufschläge wie der Brause. Oder habe ich mir nur gedacht? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall waren die sehr, sehr unangenehm. Ansonsten Mike Tyson. Warum Mike Tyson? Ich stell mir das Doppel extrem spannend vor.
Ja, ich weiß nicht. Ich habe mir vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten eine Doku über Mike Tyson angeguckt. Und ja, seitdem bin ich einfach Mike Tyson-Fan.
Und hat er nicht einen Tiger gehabt?
Ja, genau, der hat einen Tiger gehabt, ja.
Ja, aber nur bei Hangover, oder? Oder hat er echt auch einen Tiger?
Nee, der hatte auch einen echten Tiger.
Echt?
Ja. Der Hangover beruht auf wahren Tatsachen, Benedikt. Was denkst du denn?
Gibt es von dem Aufnahmen, ob der mal Tischtennis gespielt hat? Das würde mich mal interessieren. Ich meine, von vielen Stars hat man das ja schon gesehen. Aber
vielleicht hat er einen Punch gehabt.
Ja, einen guten Schmetterball gehabt, genau. Netflix hast du gesagt, ne? Was hast du, eine Lieblingsserie oder einen Lieblingsfilm? Oder irgendwas, irgendein Genre, was du besonders gerne guckst?
Also mein Lieblingsfilm, den gibt's gar nicht auf Netflix. Aber auf Netflix, meine Lieblingsserie, hätte ich gesagt, ist Prison Break.
Ein Klassiker. Und was ist dein Lieblingsfilm, der nicht auf Netflix läuft?
Bullet Train.
Kenne ich, glaube ich, nicht gesehen, aber kenne ich. Und Football-Fan bist du, oder? Ich habe es irgendwie so abgespeichert, dass du American Football-Fan bist. Deswegen habe ich auch die Frage rausgeschrieben.
Ja, ich bin American Football-Fan. Ich war auch, als ich in Amerika war, bei den Tampa Bay Buccaneers. Das war wirklich ein einmaliges
Erlebnis. Bei wem warst du?
Bei den Buccaneers.
Buccaneers, okay. Ich lerne ja, hier da auf war dem Tom Brady jede Menge dazu.
Tom Brady kennst du, oder, Richard?
Ja, der sagt mir was.
Der war dort jetzt Quarterback bis zu seinem Karriereende, seinem vermeintlichen Karriereende. Ja. Und Timo ist ja auch großer American Football Fan, das weißt du ja auch, oder, Richard?
Das weiß ich.
Weißt du, was sein Lieblingsverein ist?
Nein, sag's mir.
Du weißt es, oder, Sadie?
Ich weiß es, ja. Die San Francisco 49ers.
Ja.
Aber mein Verein sind gar nicht die Buccaneers.
Sondern?
Mein Verein sind die Buffalo Bills.
Ach, du liebes bisschen. Ja. Siehst du mal.
Ich nehme hier ein bisschen was mit schon aus dem Podcast. Nur
weil ich halte es mit den Rams, aber da ist jetzt auch Ende Gelände. Naja, wir sind ja kein Football-Podcast, da gibt's in der Tat gibt's bessere, sondern ein Tischtennis-Podcast, ja. Und Sadie, bevor wir zu dir kommen, habe ich noch einen Netzroller des Monats. Und Richard, du warst dabei. Cedric, du hast wahrscheinlich auch ein bisschen mitbekommen. Es gab zwei, die haben in Nürnberg so den anderen so ein bisschen die Show gestohlen, zumindest teilweise. Das waren Josie Neumann und Koharu Itagaki. Also waren schon ein bisschen die Publikumslieblinge, würde ich sagen. Ja, beide 13 Jahre, erst 13 Jahre alt geworden, haben sich bis ins Finale im Doppel vorgespielt. Und Josie Neumann kennt man ja vielleicht nicht nur vom Tischtennis, sondern viele vielleicht auch von der Dokumentation im Hessischen Rundfunk, wo sie begleitet wurde, wo auch wieder ein großes Kamerateam in Nürnberg jetzt dabei waren. Richard, wie hast du die beiden da vor Ort erlebt? Und es hat schon Spaß gemacht, denen auch zuzuschauen, oder?
Ja, ach, auf jeden Fall. Die haben ja so eine Spielfreude ausgestrahlt und ich hatte das Gefühl, dass die zwischendurch gar nicht fassen konnten, was da alles eben geschieht. Und plötzlich waren sie im Finale. Wir dürfen ja nicht vergessen, im Halbfinale gegen ein wirklich gut eingespieltes Doppel, Juan und Chantal Manns, ja, hoch zurück im fünften Satz 9-4, um das Ding dann noch zu drehen. Das ist natürlich, so bitter es für Juan und Chanti in der Situation war, aber natürlich so eine Geschichte, die man nicht so schnell vergisst. Und ja, die beiden im Finale, das ist sicherlich auch für die zwei ein echtes Highlight gewesen. Jetzt nicht das erste Finale, was sie gespielt haben, aber das erste Finale bei einer deutschen Meisterschaft vor knapp 3000 Zuschauer. Ich glaube, das werden die auch nicht so schnell vergessen. Und ich habe das mal als ein mehr als erfrischendes Element tituliert. Und es ist schön, dass die beiden das geschafft haben.
Ja, das war wirklich, wirklich unglaublich. Cedric, vielleicht die Frage an dich. Ich meine, du kennst jetzt Johan auch, Shanti auch ein bisschen. Es war dann schon überraschend. Wie kann es passieren, dass man so ein Spiel grundsätzlich verliert, wo man ja schon auch spielerisch und ja der Favorit ist und spielerisch trotzdem noch eine ganze Ecke weiter ist als die beiden, ich meine, die sind 13, dann 9-4 führt und dann das Spiel noch wegkippt. Ich würde sagen, du hast es vielleicht eher andersrum schon erlebt, ein bisschen als Außenseiter nicht so krass, aber wie kannst du dir das erklären, dass die beiden Mädels dann diesen Sprung ins Finale noch schaffen und Shanti und Johan das so ein bisschen weggeschenkt haben am Ende?
Ja, also ich denke, sowas kann immer passieren. Ist den besten Spielern schon passiert, dass sie hochgeführt haben. Dann steht es 9-4, man denkt, vielleicht das Spiel ist schon vorbei, man macht ein, zwei leichte Fehler und wird dann vielleicht ein bisschen nervös und kann dann auch komplett einbrechen. Und dann geht sowas ganz, ganz schnell, dass der Gegner wieder da ist.
Ja, und Richard, die beiden haben jetzt auch beim gestern beendeten Youth Contender in Berlin Medaillen wieder geholt. Der Josie Zweite geworden, Koharu im Halbfinale ausgeschieden, also dritter Platz. Ich weiß, du lehnst dich ungern aus dem Fenster und du willst die Glaskugel nicht so oft bemühen, aber es ruhen, glaube ich, schon auch bei den deutschen Tischtennisfans, gerade jetzt auch nach dem Auftritt in Nürnberg, schon viel Hoffnungen auf den beiden. Es weckt natürlich auch so ein bisschen Erwartungen. Wie ist das so? Was erwartest du und was sind da natürlich auch die Herausforderungen für so junge Mädels, ja, wenn die schon so früh so im Rampenlicht stehen?
Also letztendlich ist es ja so, dass das Ziel immer sein muss, da muss auch das Umfeld in allen Bereichen ein bisschen ein Auge drauf haben, die Heimtrainer, die Bundestrainer, das Management, die Eltern, gar keine Frage, dass man ja einfach so viel Normalität wie möglich ausstrahlt, weil letztendlich ist es ja ganz wichtig, ich bemühe in dem Zusammenhang immer die Begrifflichkeit des langfristigen Leistungsaufbaus, was auf jeden Fall bei den beiden der Fall ist, um in der DOSB-Begrifflichkeit zu bleiben. Die haben so ein paar kleinere Meilensteine schon gesetzt und haben sich eben sehr, sehr stark fürs Tischtennis committed. Das sieht man relativ selten in so einem frühen Alter, dass man eben einfach so sich hundertprozentig committed, den Weg zu gehen. Ja, und auch sehr viel dafür unterzuordnen. Ich denke bei Josie auch dieses Mithelfen der Schule. Karl von Weinberg Schule hat sie wirklich begleitet, sie in allen Varianten, in allen Möglichkeiten. Also da sind viele Dinge, die eben sehr früh möglichst optimale Rahmenbedingungen schaffen. Wo es dann am Ende hingeht, natürlich hat man eine Hoffnung, dass man in 4-5 Jahren soweit die beiden eben gebracht hat, dass sie an die Tür der Damen-Nationalmannschaft klopfen. Aber ob das am Ende natürlich so ist, da geht so viel noch in alle Richtungen. Aber die beiden sind zumindest Hoffnungsträger. Soweit kann man sich, glaube ich, aus dem Fenster legen, auch ohne die Glaskugel zu benutzen.
Ja, und es sind definitiv eine Bereicherung. Ich freue mich, ich weiß gar nicht, ob der SV Schott Jena jetzt schon safe in die erste Liga, Damen-Bundesliga aufgestiegen ist oder ob es da noch drum rum geht, aber die Wahrscheinlichkeit ist zumindest nicht gering, dass beide auch nächstes Jahr dann, Josie ja sowieso schon für Berlin Eastside, dass die dann in der ersten Bundesliga spielen und ja, da guckt man auf jeden Fall drauf. Man hat auch am Medieninteresse jetzt gesehen, dass sich viele natürlich für solche Stories interessieren, für solche Werdegänge und dass es dann unserem Sport auch gut tut, solche jungen Mädels, solche Helden schon so früh quasi ins Rampenlicht zu bekommen und Und auch das Kamerateam hat Josie zumindest nicht geschadet. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der Hessische Rundfunk, Florian Nass, kennt man ja so ein bisschen vom Namen her. Die sind da immer rumschlawinert um sie mit, glaube ich, 4 oder 5 Leuten, wo man sich schon denkt, boah, ey, das ist ja Wahnsinn. Die geht da aus der Box und da rennen ihr dann 3 Kameraleute hinterher. Aber es hat ihre Leistung keinen Abbruch getan.
Von daher. Nein, und das ist das, was ich sage. Wichtig ist dabei eben, dass man immer im Hinterkopf hat, okay, eine Kamera kommt, geht, ich probiere mich aufs Tischtennis zu konzentrieren. Das ist meine, wie sagt man so schön, Kernkompetenz. Und ich glaube, da gibt es auch ein ganz gutes Team drumherum, die immer so ein bisschen da ein Auge drauf haben. Und ja, also schauen wir einfach mal. Ich bin da ganz guten Mutes, dass da die nächsten Schritte kommen. Aber klar, im Sport ist es ganz schwer, immer alles zu prognostizieren. Wichtig ist, dass die Rahmenbedingungen stimmen und ich glaube, die stimmt bei beiden.
Tja, so viel Fame hat Seti dann auch, wenn er Olympiasieger ist. Sag mal, stimmt das? Ich habe gelesen, habe ein bisschen recherchiert. Du hast schon selber gesagt, über mich findest du eh nichts, also so ist es dann ja auch nicht. Aber ich habe zumindest gelesen, dass du fast eine Fußballerlaufbahn eingeschlagen hättest, oder?
Ja, ich hatte, bevor ich mit Tischtennis angefangen habe, habe ich lange Fußball gespielt, seitdem ich 4 war. Auch meine Eltern haben beide Fußball gespielt. Meine Mutter in der 2. Liga, mein Vater meine Regionalliga oder auch höher. Von daher war eigentlich früh klar, dass ich Fußball spielen sollte. Hat dann nicht geklappt. Ich sag mal jetzt im Nachhinein, Gott sei Dank hat es nicht geklappt, aber wer weiß, wie es im Fußball gewesen wäre.
Wie lange hast du gespielt und bis wohin hast du es quasi in der Zeit geschafft, gebracht?
Also bis ich 9 war, habe ich Fußball gespielt und ich wurde quasi eingeladen am Ende zu irgendeinem Auswahltraining für irgendeinen Kader. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, ein Bezirkskader oder Landeskader. Da bin ich dann aber nicht hingefahren, weil ich dann mit Tischtennis angefangen hatte.
Und eine weise Entscheidung, siehste mal.
Ja, also bei wem war es noch? Bei Patrick, oder? Franziska, also auch so ähnlich, oder? Der hat auch Fußball gespielt, glaube ich, oder? War es der Franz? Ich glaube, irgendjemand.
Du, habe ich tatsächlich nicht gespeichert. Alles, was mit Fußball ist, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner.
Warum?
Frag mal den Rudi Völler, der ist übrigens auch Hanauer.
Ja, das stimmt. Ist aber nicht dein Nachbar, oder? Wohnt er eigentlich in Hanau? Nee, oder?
Nee, aber tatsächlich ist er öfter auch mal in Hanau. Und wir sind uns jetzt tatsächlich auch mal ganz kurz über den Weg gelaufen bei irgendeiner Hanauer Gala. Also der hat schon tatsächlich auch noch einen Bezug zu Hanau.
Naja gut, er ist jetzt beim DFB, da kann er eigentlich wieder nach Hanau ziehen, oder?
Auf jeden Fall. Aber ich glaube, er bleibt in Leverkusen. Ich weiß gar nicht, wo er wohnt.
Und kennt er dich? Hat er gesagt, hallo Richard, schön dich mal wieder zu treffen?
Nee, so kennen wir uns nicht. Also insofern, wir würden uns zunicken, aber ohne, dass wir wissen. Also ich weiß, wer er ist, aber er weiß sicher nicht, wer ich bin.
Okay, ich dachte, die Hanauer, ihr haltet alle zusammen. Ja, und warum, Cedric, wieder zu dir, warum hast du, wie bist du dann zum Tischtennis gekommen? Also was war da der Initiator?
Ja, also ich hatte einen Kumpel in der Schule, der hat Tischtennis gespielt. Und ich bin irgendwann zu dem hingegangen und habe gesagt, dass ich mal Tischtennis ausprobieren möchte. Und er meinte, er möchte Fußball ausprobieren. Und habe ich zu ihm gesagt, wenn du mich mit zum Tischtennistraining nimmst, dann nehme ich dich mit zum Fußballtraining. Dann habe ich mit Tischtennis angefangen, er mit Fußball. Und ja.
Aber er ist kein Profi jetzt, so wie du.
Nee, ich glaube, der hat mittlerweile mit Fußball aufgehört.
Es ist ja, dann wissen wir ja, wer die richtige Entscheidung getroffen hat. Richard, jetzt habe ich mir eine ganz kluge Frage ausgedacht. Da habe ich, als ich mir die aufgeschrieben habe, mir gedacht, also es ist wirklich unglaublich, was ich alles drauf habe. Welche Fußballposition hätte Cedric Meisner bezogen auf seine Tischtennis-Skills? Verstehst du meine Frage überhaupt? Also
ja, du durchaus, aber ich bin schon jetzt etwas irritiert, was du alles mit Fußball hier in den Podcast, das ist ein Tischtennis-Podcast.
Ja, aber das ist jetzt auf Tischtennis bezogen. Ja, und außerdem hat Cedric gesagt, er hat mit Tischtennis aufgehört und mit Fußball aufgehört, mit Tischtennis angefangen. Also mehr können wir auch dem Fußball gar nicht.
Na gut, also ich versuche mal die Kurve zu bekommen. Also der Seti wäre natürlich im Fußball für mich jemand, der das Spiel schnell macht. Ich glaube, die spielen in erster Linie so ein bisschen mehr im Mittelfeld. Als ein Vollstrecker sehe ich einen Seti nicht. Aber als jemand, der eben das Spiel so schnell macht, um dann vielleicht andere in Position zu bringen, um dann zu vollstrecken. das ist auch so ein bisschen das, was ihn im Tischtennis ausmacht. Ja, also er kann nicht unbedingt fest spielen, aber sehr, sehr schnell, spielt ein etwas gewöhnungsbedürftiges Timing im positiven Sinne. Also kann auch natürlich dann, um nochmal kurz beim Fußball eine Anleihe zu nehmen, das Spiel so ein bisschen verschleppen. Also könnte ein Taktgeber sein im Fußball. Und jetzt ist aber genug.
Schnell machen und verschleppen. Jetzt war ich erst bei Messi oder bei so einem Flügel-Mittelfeldspieler. Bei Verschleppen bin ich doch wieder bei Toni Kroos oder so. Also ist gar nicht.
Ja, ich würde ihn tatsächlich, wenn ich jetzt so aufs Tischtennis gehe, also das ist ja das, was Setti so ein bisschen ausmacht. Es gibt viele Leute, die sagen, Mensch, gegen den spiele ich einfach nicht so gerne, weil manchmal spielt er unglaublich schnell. Manchmal dadurch, dass er viel Rotation in den Bällen hat, kommen die Bälle auch nicht unbedingt so an und so einfach zu berechnen, wie man das vielleicht gerne hätte, hat also dann auch kleine Anleihen von Timo Boll, sage ich mal, ja. Man sieht erst, mit welcher Qualität ein Zeddy in den einzelnen Bällen spielt, wenn man einmal gegen ihn selbst gespielt hat. Das ist schon nochmal so ein bisschen anders und weicht auch im positiven Sinne ein Stück von der Norm ab und baut natürlich auch auf einen sehr, sehr guten Aufschlag und sehr, sehr aggressive, schnelle Spielweise auf. Wenn ich jetzt mir was wünschen würde für Setti, wäre, dass er tatsächlich noch ein bisschen mehr Durchschlagskraft bekommt, um eben tatsächlich dann, wenn die Leute, ich sag mal, sich so ein bisschen auf die ersten zwei Bälle einstellen und so ein bisschen den Touch bekommen, um dann eben wirklich auch einen Punkt zu machen. Aber da arbeitet er dran, das hängt sicher auch ein Stück weit mit athletischen Voraussetzungen, die man noch so ein bisschen weiterentwickeln kann. Aber grundsätzlich ist das schon spannend, was ein Setti Meißner spielt.
Du, nochmal kurz für mich als Laie, der Unterschied zwischen Schnellspielen und Hartspielen, was ist der genau, Richard? Erklär mir das bitte nochmal.
Das ist eine Timing-Geschichte, ja. Also den festen Topspin, der muss nicht unbedingt schnell sein. Das ist dann eine Frage, welchen Treffpunkt habe ich einen sehr, sehr frühen Treffpunkt, kann ich den Ball dort beschleunigen? Ist tatsächlich etwas, was auch in Europa ein bisschen anders auch trainiert wird. In China gibt es wirklich das deutlich anders strukturiert zwischen fest und schnell zu spielen. Schnell zu spielen ist nicht so einfach zu lernen. Fest zu spielen ist ein bisschen einfacher, aber trotzdem, man muss eigentlich beides können. Es geht am Ende so, dass es eigentlich, man muss schnell spielen, um am Ende dann die Möglichkeit zu haben, fest zu spielen. Das baut so ein bisschen aneinander auf.
Cedric, du hast genickt jetzt. Gehst du d'accord mit der Analyse von deinen Stärken und deinen Schwächen sozusagen vom Sportdirektor Richard Brause? Ich weiß, man darf ihm eigentlich nicht widersprechen, aber wie würdest du dich selbst charakterisieren und was das mir ja, vielleicht auch Außergewöhnliche an deinem Spiel ist?
Nee, sehe ich ganz genauso wie Richard. Ich habe noch ein paar Defizite im athletischen Bereich, aber daran wird gearbeitet und ja, ansonsten auch im technischen Bereich so ein paar kleinere Schwächen noch, aber die versuche ich so gut wie es geht wegzubekommen. Und ja, da kommen dann manchmal so ein paar Bälle zustande, wie zum Beispiel der Chopblock, den ich öfter mal spiele. Der ist manchmal gewollt, manchmal nicht, aber ist auch sehr unangenehm für den Gegner oft.
Ist es so, dass die auch da gerade die Nationalmannschaftskollegen nicht so gerne gegen dich spielen? Ich meine, wenn ich dran denke, 2020 hast du den Franz rausgeschmissen, 2021 war es, glaube ich, Rick, oder?
Ja.
Jetzt in Nürnberg, Benne im Viertelfinale. Es macht ein bisschen den Eindruck, als würden sich die auch ein bisschen, ich hoffe, sie nehmen es mir nicht übel in die Hose machen, wenn sie gegen dich spielen.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich denke mal, es ist immer gerade gegen deutsche Spieler ein kleinerer Vorteil für mich vielleicht, wenn die das erste Mal gegen mich spielen. Damals, als ich gegen Franz gewonnen habe, war es auch überhaupt das erste Mal, dass er gegen mich gespielt hat. Ich hatte davor noch nie mit ihm trainiert. Mit Benne hatte ich oder trainiere ich ja immer noch sehr, sehr viel. Da war es dann in der Vergangenheit auch so, dass er mich beim ersten Mal ziemlich zerstört hat. Und ja, ich habe aber auch draus gelernt. Letztes Jahr habe ich zweimal sehr knapp verloren. Und dieses Jahr dann das erste Mal gewonnen. Mit Rick hatte ich vorher auch nie viel trainiert, vor dem Spiel in Bremen. Das war, glaube ich, auch ein kleiner Vorteil für mich wieder. Dafür habe ich dann letztes Jahr beim Fieder gegen Rick relativ deutlich verloren. Ja, also ich denke, beim ersten Mal habe ich vielleicht einen kleinen Vorteil, dann haben meine Gegner oder dann haben die deutschen Spieler einen kleineren Vorteil beim nächsten Mal, weil sie sich ein bisschen besser auf mein Spiel einstellen können. Aber irgendwann, komme ich halt auch immer besser rein gegen die. Und dann werden die Spiele wieder enger.
Und genau das ist ja das, was wo Steady dran arbeiten muss. Also nicht nur eben aufzubauen auf, ich sag mal, dieses bisschen andere Spiel und das ungewohnte Aufschlag-Rückschlag-Verhalten vielleicht, ja, sondern tatsächlich eben, dass die Ballwechsel, auch die längeren Ballwechsel gewonnen werden, dass man tatsächlich eben dann auch ein bisschen mehr durchschlagskräftiger wird. Und das hat sich immer wieder mal angedeutet. Also ich habe das jetzt gesagt, einmal Sieg gegen Patrick, Sieg gegen Ricardo Walter, ich gehe nochmal weiter, auch mal bei unseren Corona-Events in Anführungszeichen in Düsseldorf, Sieg gegen Leon Pitchford fällt mir jetzt so ein. Ich glaube, Cedric Nüting hast du da auch mal geschlagen. Das sind also dann auch Leute, die wirklich auch auf einem absolut internationalen Top-Level sind, ja. Genau wie natürlich Patrick und Rick genauso. Aber das eben konstanter zu spielen, nicht eben nur dieses Einmalige, sondern das Regelmäßige, das ist tatsächlich, glaube ich, jetzt so in den letzten Monaten richtig eingesickert, eingesackt und hat natürlich dann auch mit dem WTT-Feeder-Titel für mich ganz, ganz hoch international einzuordnen, einen ersten Höhepunkt erreicht und hast natürlich jetzt auch bei den Deutschen, ich weiß, das ist mit Beneduda hast du natürlich auch ja fast so einen kleinen Mentor immer zwischendurch, ja, der natürlich auch unheimlich hohe Umfänge fährt. Und so jemanden dann das erste Mal zu schlagen, ist natürlich auch nochmal ein Ausrufezeichen.
Ja, du gehörst jetzt zu den Arrivierten. Also nicht jeder dieser hat schon einen WTT-Titel auf dem Konto. Also damit hast du dich inklusive Top 100 natürlich auf die Bild, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Auf jeden Fall ins Gedächtnis vom Sportdirektor katapultiert. Nein, der betreut dich. Aber Richard, nochmal die Nachfrage, du hast gerade schon wieder meine Fragen alle beantwortet. gerade auch jetzt die letzten Wochen und Monate. Das erste Mal so richtig auf dem Schirm habe ich es auch so seit den Youth Olympic Games. Ich glaube, die war 2018, ne? Mhm. Also irgendwie, keine Ahnung. Wurde mit Franzi, glaube ich, damals dort warst, oder?
Genau, ja.
Ja, und ja, immer wieder, genau, wie der Richard schon gesagt hat, immer so ein bisschen diese Ausrufezeichen gesetzt, aber jetzt irgendwie so mit dem WTT-Sieg und Richard, das ist dann ja auch schon ein Zeichen dafür, wie du gerade gesagt hast, dass er sich jetzt auch wirklich da festsetzt, oder?
Ja, klar, ich meine, das ist natürlich jetzt auch der Auftrag, ne? Und da wird natürlich die schon vorher angerissene Erwartungshaltung ein bisschen höher. Damit muss man natürlich auch dann erstmal ein Stück weit umgehen. Aber ich meine, Sadie, ich kommst ja von deiner, ich sag mal, rein sportlichen Laufbahn, hast du deine Wurzeln in Niedersachsen am Bundesstützpunkt. Da hat Lennart Weking natürlich diese niedersächsische Generation so ein bisschen nochmal herangeschoben. Und der hat damals eigentlich auch gesagt, Mensch, hier, der Seti hat irgendwas Spezielles. Und entscheidend ist halt dieses Spezielle eben so ein bisschen herauszuarbeiten, ne? Also dann, wenn ich jetzt so eine Statue habe und du hast so ein Bildhauer-Idee, da musst du ja die Formen erst vorsichtig zutage fördern, ja? Also die Statue ist schon da, nur sie ist noch nicht so ganz herausgearbeitet. Also jetzt, bevor ich jetzt zu philosophisch werde, darum geht's natürlich immer so ein bisschen, eben zu sagen, okay, in welche Richtung schiebe ich eine Tischtennis-Philosophie? In welche Richtung kann ich die vorliegenden Stärken weiter verstärken? Wir haben schon gesprochen, sehr gutes Aufschlag, Rückschlag, sehr guter Aufschlag, sehr, sehr gute, unangenehme erste Bälle. Und was muss ich an Stärken eben da insgesamt zu entwickeln? Und bevor das dann alles in das richtige Mosaik, in die perfekte Statue fällt, das dauert. Und das ist auch kein statischer Prozess, sondern das ist tatsächlich eine Sache, die man auch jedes Mal, jeden Tag, jede Woche neu im Training beweisen muss. Also, aber ich glaube, da bist du auf einem ganz guten Weg. Und jetzt lehne ich mich schon ganz weit aus dem Fenster,
Benedikt. Oh, pass auf. Ach so, das, ich dachte, da kommt jetzt noch was.
Nein, ich, das war schon. Ich bin auf einem guten Weg. Wie weit habe ich mich denn da schon aus dem Fenster gelehnt? Das nein, stimmt, ja. Spaß beiseite, um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Mein Sadie ist natürlich auch noch zu der jüngeren Generation gehörend. Hat sich natürlich deshalb wirklich ein Stück weit ins Rampenlicht gespielt. Ich meine, zum Glück, und so soll es auch weiter sein, haben wir natürlich auch Leute nach wie vor, die eben im absoluten Top-20-Bereich sind. Aber wenn du als ersten Schritt erste 100 genommen hast und wir wissen, die Ranglisten sind relativ volatil, das kann natürlich jetzt noch nicht das Ende sein. Ich sehe durchaus Sadie da auf einem ganz guten Weg, ohne jetzt zu viel Druck aufbauen zu wollen.
Ja, dann hoffen wir mal, dass noch viele begabte Steinmetze an Cedric Meissner meißeln. Ich komme direkt zu einer Zuschauerfrage, die ich mal hier so zwischendrin einstreue. Und zwar von Benedikt Duda. Wie hat es sich angefühlt, das erste Mal gegen mich zu gewinnen?
War super, ein super Gefühl.
Ja, du kannst ruhig noch zwei Sätze mehr dazu sagen zu dem Spiel. Also Samstagabend, Deutsche Meisterschaften, Viertelfinale, es war 4-1, oder?
Genau, ja. Ja, also ich denke, gerade gegen Benne, ist quasi so mein bester Kumpel, sage ich mal, oder so ein Stück weit mein Mentor so ein bisschen geworden, seitdem ich nach Düsseldorf gekommen bin. Hat mir sehr viel geholfen im Training. Ich habe immer viele Extra-Einheiten mit ihm gemacht. Manchmal auch ein bisschen zu viel, weil ich mich dann immer verletzt habe. Und ja, er wollte auch von mir mal Hilfe haben, was Aufschläge angeht zum Beispiel. Und gerade wo ich letztes Jahr, habe ich beim FIDA hier, hatte ich glaube ich schon Matchball. Das habe ich noch verloren. Dann beim FIDA in den USA habe ich auch, 2-2, 10-9 gehabt. Das Spiel auch noch verloren. Dann wirklich einen super Start gehabt gegen ihn. Die ersten beiden Sätze sehr klar gewonnen. Im dritten Satz auch 5-1 geführt. Den Satz dann noch verloren. Und dann habe ich mir auch gesagt, jetzt mach nicht wieder das Gleiche wie beim FIDA. Und dann aber wirklich durchgezogen, das Spiel relativ deutlich gewonnen und hat sich wirklich super angefühlt, das erste Mal gegen ihn gewonnen zu haben.
Lukas 2506 fragt, was war deine Taktik gegen Benedikt Duda? Ich meine, du kennst ihn sehr gut. Legt man sich da nochmal eine extra Taktik oder was Neues bereit? Oder
wie ist es daran? Also beim letzten Mal war es so, dass ich nicht viel Rückhand mit ihm spielen wollte, weil da ist er eigentlich besser als ich, aber ich habe mir auch jetzt vor dem Spiel gesagt, oder meine Rückhand ist seit dem letzten Spiel gegen ihn deutlich besser geworden und ich hatte da keine Angst, Rückhand mit ihm zu spielen, das konnte ich gewinnen. Und gerade bei seinen Aufschlägen wollte ich sehr viel Banane spielen, einfach weil gerade nach der Banane komme ich super ins Spiel rein und kann sehr schnell die Punkte machen.
Tja, und dann, genau, erste Medaille im Einzel und im Mixed gewonnen. Warte mal, da habe ich auch noch eine Frage. Können wir das Thema Deutsche Meisterschaft noch abschließen, glaube ich.
Die Deutschen Meisterschaften sind nie abgeschlossen.
Die Deutschen Meisterschaften 2023 in meiner fränkischen Heimat. Mensch, war ich stolz auf meine fränkischen Freunde, ja. Also ich als Franke und dann so ein Event, ausverkauftes Haus, also war wirklich...
Die Franken kann man schicken, ne?
Wie fühlt es sich an, Deutscher Meister im Mix zu sein? Das Gefühl kennst du ja schon. Erik, der Fragende weiß, dass er gemeint ist. Wie fühlt es sich an, Deutscher Meister im Mix zu sein? Du warst ja schon und bist jetzt wieder. Grundsätzlich, wenn man überlegt, wie viele Millionen Menschen in Deutschland Tischtennis spielen, ist so ein deutscher Meistertitel, egal in welcher Konkurrenz, schon was, worauf man stolz ist, oder? Also auch im Mix, das dann zu verteidigen.
Auf jeden Fall. Letztes Jahr hat sich das schon super angefühlt. Dieses Jahr waren wir nicht ganz so gut im Mixed, aber gerade ich am Finaltag war nicht ganz so gut. Hab körperlich ein bisschen abgebaut, aber ja, ich konnte mich da super auf Johan verlassen und fühlt sich super an, den Mixed-Titel verteidigt zu haben.
Ja, und dann sicher, also war 5 Sätze gegen Pekka Pelz und Annette Kaufmann. Auch wahrscheinlich gar nicht so einfach. Johan, am Vormittag noch dieses Doppel verloren mit Chanti, du 4-0 gegen Franz, Dangi verloren, genau. Wie geht man dann in so ein Finale? Also ist es dann schon komplett abgeschüttelt oder hat man es doch so ein bisschen im Hinterkopf?
Also für mich war es abgeschüttelt. Gegen Dang hatte ich außer im ersten Satz gar keine Chance. Und klar, Dang ist auch einfach ein viel besserer Spieler als ich. Und ja, mit Juan hatte ich tatsächlich vor dem Spiel noch mal ein bisschen länger auch geredet. Sie war ein bisschen, ich sag mal, angefressen von dem Halbfinale im Doppel. Aber ich glaube, ich habe sie da ganz gut aus der Versenkung bekommen.
Genau, hat es auch im Interview dann nachher gesagt. Ja. So, das macht ein gutes Mix da aus, oder Richard? Wenn wir Doppel spielen würden, wir würden uns auch immer gegenseitig hochziehen oder
auf
du mich durchschleifen.
Auf jeden Fall. Und wir würden uns sowas von ergänzen. Du mit dieser unglaublich guten Rückhand. Und ich würde dir dann aus dem Weg gehen, damit du einfach in zwei Bällen Ränder spielen kannst. Für uns würde es diese Sonderregelung wahrscheinlich geben.
Genau, aber blicken wir mal nach vorne. Cedric, du hast... du spielst aktuell beim TTC Hohe Bad Homburg, zweite Bundesliga. Für alle, die vielleicht sich nicht so 100% im Tischtennis auskennen, nur zur Vollständigkeit halber, hast jetzt aber unterschrieben beim 1. FC Saarbrücken. Der Kollege Barois Nico, der Manager von Saarbrücken, hat bei den Kollegen im Plattenplausch erklärt, wie so es vonstatten geht, wie man dann Leute verpflichtet. Da habe ich mal reingehört. Er hat dann gesagt, ja, war da eine Wunschliste von 1 bis so und so viel. Und dann fängt man die an, von oben nach unten abzutelefonieren. Und bei dir hat es dann ja Gott sei Dank relativ schnell funktioniert von deiner Seite aus.
Ich bin sicher, Sadie war fast ganz oben.
Ja, auf 1 war der, klar.
Ja, natürlich.
Okay. Ja, klar, also... mit Muramatsu vielleicht, ja, auf geteilten ersten Platz. Wie ist es von deiner Seite aus? Kriegt man dann irgendwie dann einfach einen Anruf und kriegt da offenbart, okay, willst du kommen? Oder deutet sich da schon was an? Wie hat sich das bei dir, wie ist das bei dir abgelaufen?
Nee, also ich habe tatsächlich einfach so einen Anruf bekommen von Nico. Das war zwischen den beiden Katar-Turnieren. Hat er mich angerufen, mich gefragt, ob ich für Saarbrücken spielen möchte. Und ja, ich war sehr überrascht, dass mich ein deutscher Topclub haben will. Hat mich natürlich sehr gefreut. Und dann ging das ganz, ganz schnell. Ich glaube, innerhalb von 3 oder 4 Tagen hatte ich mich dann auch entschieden. Und ja, so schnell kann es gehen, ja.
Da muss man dann nicht lange überlegen, oder? Das ist dann schon ein bisschen so ein Hochgefühl. Also bei allem Respekt vor Bad Homburg, wenn natürlich das 1. FC Saarbrücken Tischtennis anruft, dann ist es schon auch nicht ganz so schlecht, oder?
Nee, auf keinen Fall. Also ich glaube, ich bin da ganz gut aufgehoben, auch für die Zukunft. Ich bin als Nummer 5, glaube ich, eingeplant. Und ja, ich glaube einfach, da kann ich mich super weiterentwickeln. Da habe ich nicht so einen Druck, die Spiele zu gewinnen. Einfach weil die Mannschaft um mich herum ist wirklich sehr, sehr gut. Die gewinnen immer ihre Spiele. Und ich glaube, ich kann da ganz befreit aufspielen. Und ja, das ist, glaube ich, was Gutes, was Langfristiges für mich auch.
Du wirst dann auch nach Saarbrücken ziehen, wahrscheinlich auch in die Trainingsgruppe, oder?
Nee, ich bleibe in Düsseldorf.
Ah, okay, gut. Ich dachte, du folgst dem Kollegen Hippler. Ihr macht eine WG vielleicht in Saarbrücken auf.
Ach, das eine oder andere Mal werden sie sich dann sicher treffen. Vielleicht dann nach den Spielen.
Das könnte natürlich sein. Da haben wir Osterholz auch schon eine Wuscheln, hat er gefragt, warum hast du dich für Saarbrücken entschieden? Das hat er, glaube ich, schon gerade beantwortet. Weißt du, warum Bad Homburg nicht ihr Aufstiegsrecht wahrnehmen würde? Weißt du das oder ist das geheim oder kannst du da aus dem Nähkästchen plaudern oder hast du eine Verschwiegenheitsklausel?
Ja, also ich weiß es, aber ich würde es jetzt besser nicht sagen.
Na, das respektieren wir, oder Richard? Anstattdessen reden wir nochmal über den Karriereschritt von Cedric Meisner zum 1. FC Saarbrücken. Du als Sportdirektor wirst es doch sicher mit großer Freude wahrgenommen haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wenn ein Top-Club eben aufmerksam wird, dann, und das ist ja auch schon ein Stück, wenn ich's im Kopf habe, hilf mir mal, Katar, das ist schon ein bisschen vorher gewesen, ne?
Was meinst du?
Wann war Katar genau?
Katar aus dem Kopf? Das war im Januar.
Im Januar, genau. Und du hast den Feeder ja hinten dran gewonnen. Genau. Ne?
Ja.
Das bedeutet natürlich, dass sich da Saarbrücken sehr, sehr gut Gedanken gemacht hat und auch ein sehr feines Näschen
gut
bewiesen
gepokert
hat. Ja, also ja, ich will gar nicht sagen gepokert. Also ich glaube, wenn du eben einfach so ein bisschen intern weißt, was passiert, dann hast du einen Seddy in auf der Pipeline oder solltest ihn auf der Pipeline haben. Ja, vor allem auch in der Kombination mit dem, dass man weiß, okay, der Seddy hat sich in der zweiten Liga ein Stück weit weiterentwickelt. Es gab das Gerücht, dass Ober-Erlenbach eben nicht hochgehen würde. wir wissen, dass wir immer mehr WCT-Turniere haben, dass wir tatsächlich auch mit dem Doppel einen wichtigen Punkt haben. Du hast ja gesehen, Mixed-Doppel, alles, was dazugehört, da ist ja die sicherlich auch eine sehr, sehr gute Alternative. Und deswegen, also es war schon nicht von ungefähr, dass ich gesagt habe, naja, der Seti wird da ganz oben gestanden haben. Und ja, insofern ist schon sehr, sehr spannend, will ich mal sagen. Und ich bin mir sicher, dass Seti da auch seine Chancen bekommt.
Tja, das glaube ich auch. Hast du denn irgendwas da vorgenommen? Oder also jetzt im Champions League Hinspiel, da wären Cedric Meissner an 30 ja nicht verkehrt gewesen. mit welchen Erwartungen gehst du denn nach Saarbrücken? Ja,
mit Erwartungen erstmal gar nicht mal so viele Erwartungen. Ich hatte ja letztes Jahr schon Bundesliga gespielt, da dann nur ein Spiel gewonnen. Da auch wirklich froh gewesen, dass ich am Ende noch ein Spiel gewonnen hatte. Und ja, in der Bundesliga spielt man ja wirklich nur gegen Top-Leute. Von daher ist jedes Spiel sehr, sehr schwer. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich so viele Spiele gewinnen kann, wie es mir möglich ist.
Das hoffen wir natürlich auch. Und sind gespannt. Und kommen jetzt zu unserem legendären Richard Ping-Pong und Brause Vereinsheim. Ja, du kannst jetzt das Pilz aus dem Kühlschrank holen. Ach nee, du trinkst eher Rotwein, ne? Du bist eher so der Weintrinker, ne?
Ja. Und aber nicht um 12:15, um Gottes Willen.
Habe ich doch jetzt erst irgendwie gesehen bei Doppelpass Hermann Gerland, den kennst du ja wahrscheinlich vom FC Bayern, der hat einen Jackie Cola getrunken am Sonntagmorgen um 12:30. Beim das Doppelpass im deutschen, ersten deutschen Sportfernsehen.
Das ist Frühschoppen, das darf aber nur Hermann Gerland.
Ich würde sagen, der wäre perfekt für meinen Verein, die Tätige Horbach. Da ist es gibt ist eine ähnlich. Es läuft es ähnlich ab mit dem Jackie Cola. Wir haben die Community gefragt, was sie am meisten bei ihren Gegnern am Tisch nervt. So, jetzt frage ich zuerst mal euch. Richard, du darfst anfangen. Was nervt dich am meisten bei deinem Gegner? Und jetzt sag bitte nicht, dich nervt gar nichts.
Nein, also mich tatsächlich habe ich so eine Kleinigkeit, die mich wirklich nervt. Das ist, wenn ich das Gefühl habe, und die so ein bisschen höher mal gespielt haben, können es glaube ich alle nachvollziehen, wenn man gegen jemanden spielt, wo man das Gefühl hat, der trifft keinen Ball sauber. Also der trifft keinen Ball so, wie er eigentlich fliegen sollte. Da kann der meist gar nichts dafür, aber das kann tatsächlich tief in meinem Inneren meine Ausgeglichenheit stark stören. Ja, also ich habe ja in Österreich ein paar Jahre gearbeitet, da hatte ich einen Kollegen, mit dem ich in der Mittagspause mitunter gespielt habe, und jedes Mal, wenn ich eine Rückhand getroffen habe, dann hat er mich angeguckt und gesagt, Richard, bleib doch bitte im Rahmen deiner Möglichkeiten. Und das so ein bisschen will ich das dann auch manchmal denken, ja, wenn dann der vierte Ball unsauber getroffen, aber auf den Tisch fliegt. Also gar nicht mal so sehr von Äußerungen und so weiter, da kann ich relativ oben drüber stehen, aber das kann mich richtig nerven.
So, Cedric, was nervt dich so richtig bei deinem Gegner?
Also, wenn mein Gegner entweder einen zu schnellen Rhythmus spielt oder einen zu langsamen Rhythmus. Ich sag mal, beide LeBron-Brüder, die spielen einen extrem schnellen Rhythmus. Jetzt beim Grand Smash habe ich auch gesehen, dass ein Chinese gelb und gelb-rot bekommen hat, weil er sich Zeit gelassen hat. Und Erik Bottroff zum Beispiel ist jemand, der spielt einen extrem langsamen Rhythmus. Das hat mich wirklich, wenn ich gegen ihn gespielt habe, hat mich das extrem genervt. Weiß ich nicht, ist beides so ein bisschen, nervt mich sehr.
So, da rennst du direkt offene Türen ein bei mir, Cedric. Also ich finde auch Trödelei und Zeitspiel echt nervig auf meinem Niveau, wenn jemand gerade in unserer Liga dann anfängt, nach jedem und hier nochmal Ball aufgehoben und nochmal eine Ehrenrunde, wo ich mir denke, ey, wir spielen mit 6 Oberliga hier, Gurken bei 16, 17, 1800 DDR-Punkten rum, es geht eigentlich um nichts, und dann, ja, ist Wahnsinn, da wird nochmal Handtuch und nochmal Hand und dieses und jenes, macht mich wahnsinnig, muss ich sagen. Ansonsten bin ich da auch relativ entspannt, aber du hast das Spiel Alexis LeBron gegen Yuan Li Chen, heißt er, glaube ich, angesprochen. Wir haben auch eine kleine Umfrage gemacht, weil da kursiert auch ein Video im Internet, das mit dieser gelben und gelb-roten Karte nochmal so ein bisschen aufnimmt, und also unsere Hörer haben sich zu 66% auf die Seite von Alexis geschlagen und zu 34% auf die des Chinesens. Ich habe es mir auch mal angeguckt, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wir werden auf jeden Fall das Video nochmal verlinken in den Shownotes. Man hatte schon den Eindruck, dass das der chinesische Spieler auch als Spieltaktik macht. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Habt ihr da mal reingeguckt?
Ich nicht.
Ich hab's gesehen, ja.
Ja, hat er schon immer auch.
Also er hat es schon als Taktik gemacht, ja, aber Alex ist auch einer, der wirklich einen sehr schnellen Rhythmus hat und das auch sehr clever macht gegen die Gegner. Wenn er sieht, dass sie noch nicht bereit sind, macht er trotzdem seinen Aufschlag. Das hat er damals gegen Dima auch gemacht, beim Champions in Budapest. Und hat sich dann auch beschwert, dass Dima sich zu viel Zeit lässt. Und mittlerweile, so wie ich es gesehen habe, reagieren die WTT-Schiedsrichter auch ziemlich schnell darauf und verteilen auch sehr schnell gelbe Karten.
Ja, Benedikt Duda hat übrigens auch Zeitspiel geschrieben, hat sich hier auch zu Wort gemeldet. Haben wir auch öfters Spielverzögerungen, falsche Aufschläge, Shifu 17:01, Aufschlag bevor man bereit ist. Tobi Dänen, Richard, jetzt dein salomonisches Urteil zu dem Thema zu schnell oder zu langsam. Du kennst die LeBron-Brüder, Alexis, auch ein bisschen, hast das gesehen, hast du gerade mit dem Kopf geschüttelt, dass du dieses Spiel nicht gesehen hast. Da wurde das schon relativ offensichtlich auch als Spieltaktik angewandt. Wie würdest du das Thema bewerten?
Ja, also ich sag mal, dieses Spiel verzögern, das ist ja tatsächlich zum Beispiel in der Bundesliga reglementiert, indem man einfach tatsächlich sagt, wenn es zu langsam geht, dann hat man diese Verzögerung. Tatsächlich auch das zu schnell ist sicherlich auch nicht gut und auch da könnte man vielleicht überlegen, tatsächlich auch da diese eine Sekunde eben insgesamt zu gehen. Das ist uns auch ganz am Anfang als beide, übrigens Felix ist auch relativ schnell in seinem Rhythmus. Ich will jetzt gar nicht so weit gehen, ob das jetzt bewusst ist. Jeder hat halt so ein bisschen einen anderen Rhythmus. Aber ich habe mal gelernt, alles mit zu ist schlecht. Zu schnell, zu langsam, zu dick, zu dünn. Also insofern, das sollte man vielleicht dabei bei aller salomonischen Fähigkeit im Hinterkopf haben. Also das kann tatsächlich in beide Richtungen Mittel sein. Ich finde es beides nicht gut.
Tja. Und wir haben ganz viele Einsendungen zu dem Thema bekommen. Die kann ich jetzt nicht alle vortragen, aber vielleicht so ein paar und einige doppeln sich ja auch. Also Ohrrichter 4 hat noch geschrieben, aggressive Gegner und Schummeln. Gut, Schummeln ist klar. Schlechter Zähler war noch mit dabei, der Jones 95. Dann einige, die es nicht leiden können, wenn sich der Gegner über jeden Netz- und Kantenball beschwert und das als unfair wahrnimmt und wenn er selber mal einen macht, quasi sich nicht entschuldigt. Das ist ja ein weit verbreitetes Phänomen, vor allem in den Amateurklassen. Ich muss immer sagen, wenn sich ein Gegner darüber aufregt, dann gibt es mir so ein bisschen Hochgefühl, weil ich merke, der ist ein bisschen angespannt und da fühle ich mich dann doch ein bisschen so, nicht überlegen, aber kriege ich ein bisschen Oberwasser. Also ich bemitleide, aber also ich muss sagen, bei euch Profis ist es gar nicht so, oder? Dieses Thema Netzroller, Cedric. Also ich sehe es zumindest nicht so oft. Man merkt schon mal so Stichwort ein bisschen Augenrollen oder so. Aber dass sich wirklich dann so beklagt wird über Glücksbälle.
Nee, nicht so extrem. Also es gibt ein paar Spieler, die regen sich ja immer noch extrem drüber auf, aber ein Großteil der Spieler nimmt das einfach hin.
Ja, ein paar waren noch dabei. Ja, bei Materialgegnern, Spielern mit Material, die da aggressiv wären oder genervt sind. Oder auch von Michael Acker, der selber Material spielt und sich beschwert, wenn jemand seine Noppenbälle retourniert und nicht versammelt. Das finde ich auch gut. Und was ich auch ganz spannend finde, ist vielleicht auch nochmal was für euch, Profis. Ich erinnere mich da auch an eine Aussage von Petkovic, der Tennisspielerin. Robert Herrmann schreibt, ständiges Loben der Gegner zwischen den Bällen, also dieses zugrunde Loben des Gegners, und Petko hat damals gesagt, wenn man dann zu seiner Gegnerin sagt, du hast aber heute einen tollen Aufschlag, dann fängt sie plötzlich an, sich Gedanken über einen Aufschlag zu machen und trifft die dann nicht mehr. Kennt ihr das? Also bei uns kenne ich das schon, aber du machst ja heute gar keinen Fehler, das ist so ein Klassiker in den Amateurklassen. Richard, ich frage jetzt erstmal dich, so aus der psychologischen Perspektive, das ist...
Ja, du, ich glaube schon, dass man damit so ein bisschen spielen kann. Letztendlich ist es tatsächlich aber auch so, dass im Top-Bereich, wir können uns jetzt mal die WTT-Turniere oder die deutschen Meisterschaften angucken, da gibt's natürlich dieses Monologie oder Dialogisieren deutlich weniger. Wenn da mal ein Spruch fällt und sagt, hier hast du einen klasse Aufschlag, aber meist sind die Topspieler schon so im Fokus. Aber ich sag mal, in den etwas niedrigeren Klassen, da wird schon der Dialog gesucht. Und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. manchmal muss ich sagen, wenn ich jetzt einfach auch mal so am Tennis denke, wenn du eben wirklich deinen Respekt zeigst, weil eben Gegner, weil der Gegner eben einen super Ballwechsel gespielt hat, indem du einfach mal nickst oder kurz applaudierst, das finde ich irgendwie sympathisch, solange es ja echt rüberkommt. Ja, das ist für mich eigentlich so das, was ich hier so mitgeben würde.
Aber so in der zweiten Liga, Cedric, da gibt's schon noch ein bisschen Talk, oder? Am Tisch? Ich meine, da kennt man sich ja auch ganz gut, da wird Deutsch gesprochen, da versteht man sich.
Da gibt es dann da, schon das, noch. Das ist international, Benedikt.
Ja, aber viele sind entweder auch der Sprache mächtig, weil sie schon lange hier leben, oder man spricht halt Englisch oder so. Man spielt halt nicht gegen Chinesen, wo eine Kommunikation vielleicht nicht so gut möglich ist, ja?
Nee, also ich glaube gegen mich, der Einzige, der da wirklich viel sagt, dass ich irgendwas gut gemacht habe oder irgendwie auch mal geklatscht hat, war Chen Weixing. Der hat wirklich, also ich habe einen guten Ball gespielt und er hat mich wieder angeguckt und wieder irgendwie Daumen hoch. Und ich dachte irgendwie, habe ich jetzt mit Kante gespielt oder irgendwas? Aber ich habe die Bälle normal getroffen, dann habe ich ihn einmal gut ausgeguckt und er hat wieder für mich geklatscht.
Du, da kommt das Trainergehen. Der ist ja mittlerweile Trainer für unser Nachbarland, für Österreich. Hat er aber tatsächlich auch schon während seiner, ich sag mal, der spielt ja nach wie vor auf einem sehr, sehr hohen Niveau, aber auch gemacht, als er international für Österreich noch an den Start gegangen ist. Ich kann mich an so ein paar Szenen gegen Timor erinnern. Also manchmal nickt er dann sehr, sehr wohlwollend.
Ist ja, das kenne ich auch bei ihm, das stimmt.
Beim Bikesy, das ist übrigens ein wirklich ein netter Typ, der liebt Tischtennis und der kennt Tischtennis. Zudem hat übrigens mal sein Trainer gesagt, damals Cai Shenhua, so ist das ein bisschen übermittelt worden, Weixi, du kannst alles, dein Problem sind nur die langen Noppen. Also es ist natürlich ein bisschen schwierig als Abwehrer, aber du hast ja auch noch gegen ihn gespielt in der zweiten Liga. Ich denke, darum spielst du an. Das ist wirklich Wahnsinn, wenn er so ganz frei spielt, wo er in alle Richtungen die Bälle abklappen kann, vor allem was seinen Angriff angeht.
Ja, was haben wir noch? Unnötige Diskussion, Dominik T452 und Einmischung vom Publikum bei Konflikten an der Platte. Das ist, glaube ich, bei den Profis auch letzteres zumindest kein Thema, höchstens von halt
aber
den Trainern.
Aber das finde ich ein Drama, wenn du dann eben seitlich reinspringst, jetzt weniger von den Profis, aber ein Klassiker ist dann einfach, wenn irgendwelche, ich sag mal, Eltern, Verwandten dann plötzlich bei Schülerturnieren da eben meinen, sich nicht einmischen zu müssen. Also das finde ich tatsächlich auch nicht richtig glücklich.
Ja, das finde ich auch so. Was ich auch nicht richtig glücklich finde, ist Maxi Bo TT, wenn die keine Lust haben, gegen einen zu spielen, nur weil man eine Frau ist, ist das natürlich auch so ein absolutes No-Go. Also gerade ich jetzt in meiner Liga, wo man ja oft so Nachwuchsspielerinnen hat, ja, die quasi ja so in ihrer Altersklasse im Verband oder auch auf Bundesebene vorne mit dabei sind, aber halt bei den Herren dann so in meinen Regionen mitspielen, macht es immer tierisch viel Spaß zu spielen, weil die natürlich auch ein total offenes Spielsystem haben und ich mach überhaupt gar keinen Unterschied machen. Wer mir dagegen gegenübersteht, finde ich auch total unnötig. Ja, falsche Aufschläge natürlich ein Thema. Aber wir hatten einen, der hat kommentiert, dass ihn noch nie was genervt hat in 30 Jahren Tischtennis. Und er spielt Tischtennis, um Spaß zu haben und sich nicht aufzuregen. Also Frasch 1303. Muss ich sagen, Hut ab, oder?
Also Hut ab. Hut ab. Hut ab. Wir müssen was ausloben, Benedikt.
Genau, da müssen wir fast was ausloben. Oder wir beenden unser Vereinsheim noch mit etwas Produktivem, nämlich mit drei Tipps, wie man sowas am besten ausblendet. Meinst du, ihr beiden kriegt die zusammen hin, wie man quasi alle äußeren Einflüsse, beziehungsweise vor allem die des Gegners irgendwie ausblendet? Habt ihr da Techniken oder Hilfen?
Also ich habe keine.
Also schaffst du es auch nicht sozusagen.
Also was ich dazu beitragen kann, das ist wirklich ganz, ganz spannend. Und Sadie, der wird das wahrscheinlich auch so gefühlt haben. Es gibt tatsächlich Tage, da funktioniert das ganz gut. Indem man dann wirklich sich immer wieder sagt, fast gebetsmühlenartig, ich muss mich auf den nächsten Punkt konzentrieren oder indem ich so ein bisschen eine grobe Taktik mir zurechtlege. Aber da komme ich zu dem zurück, was Sally gesagt hat. Es funktioniert halt verdammt nochmal nicht in jedem Tag. Und dazu ist Tischtennis wirklich auch eine Sportart, die auch wenn man ganz, ganz viel trainiert, jeden Tag ein bisschen unterschiedlich ist. Wir hatten das schon mal über Material. Jeden Tag fühlt sich das Holz ein bisschen anders an, wenn man es in die Hand nimmt. Ja, und so ist das mit Tischtennis. Also das meiste und das vielversprechendste ist eben wirklich, wenn man so eine hohe Konzentrationsfähigkeit hat, dass man sich immer an den nächsten Punkt konzentriert, dass man es schafft, die 10 Sekunden bei den Lebruns sind vielleicht nur 4, aber bei anderen dafür 20, dass man die tatsächlich schafft, kurz Revue passieren zu lassen. Was ist im letzten Ballwechsel geschehen? Was war schlecht? Was muss ich im nächsten Ballwechsel ändern? Dass man also diese Kurzanalysen schafft hinzubekommen. Und wenn man das schafft, dann glaube ich, hat man sich zumindest mal ein bisschen abgeschottet gegen diese Einflüsse von außen.
Ja. Aber schön, dass es euch auch so geht, dass es Tage gibt, an denen man nichts dagegen machen kann. Und aber manchmal ist es halt auch schon bitter, gerade, ich weiß nicht, der Cedric, du hast das auch gesehen, aber jetzt Benno Ömer's Spiel da gesehen in Türkei gegen, es hat man im Stream, haben die schon hart falsch ausgesehen, die Aufschläge. Und er hat dann, glaube ich, ja irgendwie 15-13 verloren oder so im fünften Satz und hat sich da auch drüber geärgert und aufgeregt. Wahrscheinlich waren die auch total falsch und die Schiedsrichter reagieren halt gar nicht darauf. Und klar, das ist nochmal ein bisschen ein anderes Thema als jetzt nur irgendwie eine psychologische Komponente, aber boah, das finde ich dann auch schon hart, sich dann da irgendwie zu fokussieren oder konzentrieren. Cedric, das ist dann schon schwierig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich saß da direkt an der Box, bin dann auch direkt aufgestanden, als er den ersten falschen eingeworfen hat. Hab dann auch zum Schiedsrichter gesagt, er soll den Oberschiedsrichter holen. Bennos Gegner wollte dann noch mit mir diskutieren, dass der Aufschlag doch korrekt wäre. Und ja, aber manchmal reagieren die Schiedsrichter überhaupt nicht darauf. In der Türkei waren die Schiedsrichter ganz, ganz komisch. Ich wurde da, oder viele Spieler wurden da ständig ermahnt, dass sie den Ball nicht flach in der Hand halten. Im Doppel bei uns war das so, da wurde ich ermahnt, ich halte den Ball nicht flach in der Hand. Unserem Gegner haben sie dann direkt den Aufschlag abgezogen. Dann hat der Schiedsrichter wieder seine Entscheidung zurückgenommen, was eigentlich auch nicht geht. Und ja, also das war wirklich ganz, ganz komisch in der Türkei.
Tja, umso bewundernswerter der Kollege Frasch 1303, den noch nie was genervt hat in 30 Jahren. Da kann ich nur sagen, Hut ab. Und wir hatten noch ein paar Fragen. Die meisten haben wir tatsächlich schon beantwortet an dich, Cedric. Was haben wir noch hier? M11HS, siehst du deine Statur als Vorteil im Tischtennis? Welche Statur denn?
Wir sprachen doch schon, ne? Das ist ein Gesamtkunstwerk, das dann herausgearbeitet genau. werden muss.
Nee, als Vorteil nicht, aber auch nicht so unbedingt als Nachteil. Also, ich sag mal, es ist nicht vorteilhaft, wenn man zu klein und zu dünn ist, weil man einfach keine Durchschlagskraft hat. Es ist aber auch nicht ein Vorteil, wenn man zu groß ist und zu kräftig.
Da haben wir wieder das einfach, zu, ne? Merkt ihr das?
Einfach, weil man sich nicht ganz so gut bewegen kann.
Ja, dann haben wir noch eine Servicefrage. Flore Dionas, was für ein Material spielst du zurzeit?
Ich spiele das Liam Pitchford AFC von Victors als Holz und belege V15 extra auf beiden Seiten.
Und die letzte Frage, vielleicht auch an Richard von Alena M10. Warum bist du nur im U23-Kader?
Oh, ja, das ist tatsächlich eine Geschichte, da könnte ich jetzt stundenlang drüber schwadronieren. Wir haben im Augenblick 10 Plätze im OKPK. Das Ziel für Sedi ist natürlich auch da, irgendwann wieder reinzukommen. Wir haben den U23-Kader als, ich sag mal, wenn das immer so ein bisschen auch Anschlusskader. Ja, eigentlich müssten wir als DTDB einen etwas größeren OKPK-Kader haben. Leider haben wir den nicht und insofern ist da natürlich das Gerangel relativ groß für einen dieser 10 Plätze, zumal diese 10 Plätze nicht nur eine Kadernominierung nach sich ziehen, sondern eben auch verschiedene andere Möglichkeiten, verschiedene andere Förderungen bis hin zur Sportförderstelle. Also insofern, das bleibt sicherlich ein großes Ziel von Sedi und ein großes Ziel von DTDB wäre tatsächlich eben aus diesen 10 OKPK-Plätzen irgendwann mal 12 oder 14 zu machen. Ich glaube, das würde uns ganz gut zu Gesichte stehen.
Ja gut, und Cedric hat da die besten Bewerbungen jetzt schon abgegeben und wird sie sicherlich in der Zukunft auch noch abgeben, da mache ich mir keine Sorgen. Wir haben noch zwei Fragen, wir haben nämlich eine total nette E-Mail bekommen, Richard, ich habe sie dir weitergeleitet, wir freuen uns einmal über E-Mails, besonders wenn wir gelobt werden. Von Jakob Peter, vielen Dank für dein Lob und dass du so treu unseren Podcast hörst, und er hat noch zwei Fragen mitgeschickt, und wenn jemand so eine nette Mail schreibt, dann stelle ich die Fragen natürlich auch direkt in Podcast, und sind auch Fragen, die ihr beide auch gut beantworten könnt. Die erste ist, was kann ich tun, um meine im Training hart erarbeitenden spielerischen Fähigkeiten auch im Punktspiel abzurufen? Ich habe das Problem, dass ich im Punktspiel auf einmal all die Spielsituationen und Schläge, die ich im Training relativ gut und sicher beherrsche, nicht mehr anwende und mich nichts traue. Im Training spiele ich gefühlt 200 TDR-Punkte als im Wettkampf, und das fuchst mich ziemlich. Ich fange mal mit Cedric an. Was würdest du Jakob raten?
Also, ich würde mal sagen, einfach locker bleiben, ja. Weil ich sag mal, wenn man viel trainiert und das Niveau im Training spielen kann, nimmt man sich vielleicht auch so ein bisschen was vor im Spiel. Und ja, das ist völlig normal, dass das nicht immer klappt. Bei mir jetzt in der Türkei war ich auch extrem schlecht. Und davor die Wochen habe ich gut gespielt. Deshalb, so Tage gibt es halt immer mal, dass man einfach das Niveau, was man aus dem Training kennt und von sich selbst erwartet, dass man das einfach nicht abrufen kann.
Richard.
Ja, spannend dabei ist, was ihn daran hindert, das, was er im Training übt, nicht im Spiel umzusetzen. Erfahrungsgemäß ist es vielleicht der zu hohe Fokus auf das Ergebnis des Spiels. Und wenn man das schafft, auszublenden und tatsächlich, so wie Sadie das für sich dargestellt hat, vielleicht auch mal beginnt, in Spielzügen nur zu denken, zu sagen, alles klar, das kann man einfacher machen, wenn man sehr überlegen ist oder sehr unterlegen ist. Also wenn man von vornherein gar keine Gewinnerwartungshaltung irgendwo hat, beziehungsweise auch nicht die Gefahr hat, dass man eben das Spiel verliert, dann kann man Dinge ausprobieren. Und ich glaube, wenn man sich vielleicht komplett es schafft, mal zu lösen, zu sagen, okay, mein Ziel ist jetzt nicht dran zu denken, ich gewinne oder ich verliere das Spiel, mein Ziel ist dran zu denken, in den ersten 8 Aufschlägen dreimal die Variante oder dreimal den langen Aufschlag oder dreimal den Rückhandtops im Parallel zu spielen. Das kann mitunter helfen. Entscheidend ist, dass meist eben diese Angst vorm Gewinnen, Angst vorm Verlieren, dass es so eine psychologische Variante ist, die muss man versuchen auszublenden. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Tja gut, kann ich gut nachvollziehen. Also, dass man quasi eher sagt, ich ziehe dreimal an, auch wenn es in die Hose geht, dass man sagt, ich ziehe dreimal nicht an, ich könnte ja den Punkt verlieren. Ja, das, genau. Das kann ich gut nachvollziehen. Das werde ich auch mal versuchen, so umzusetzen. Und die zweite Frage, da geht es um Material. Was passiert eigentlich mit den Unmengen an gebrauchten Belägen der Profis? Werden die irgendwo als gebraucht verkauft oder was passiert mit denen? Das ist, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Ich weiß auch nicht, ob man das sagt, also ich weiß es jetzt selber nicht, aber ist das irgendwie ein Geheimnis oder was passiert mit euren Belägen, die ihr spielt?
Ja, also die werden entweder weggeschmissen oder zurück an die Hersteller geschickt.
Genau, also das ist tatsächlich so, dass mehr und mehr Hersteller eben dazu übergehen, die wieder einzusammeln und die dann eben, ich sag mal, zu verteilen oder Charity-Aktionen draus zu machen oder eben tatsächlich dann wieder in den Tischtenniskreislauf zu führen. Spannend wäre es, ob man die irgendwann so recyceln könnte, dass dann der nächste Belag draus entsteht. Aber grundsätzlich ist es so, dass mehr und mehr Firmen dahin gehen, dass sie eben tatsächlich die Belege sich wieder schicken lassen und dann eben in anderer Art und Weise verteilen, damit die Belege eben, wenn ein Profi sie zu Ende gespielt hat, die sind ja dann meist nicht völlig kaputt, sondern so, dass sie eben für viele eben noch spielfähig sind, dass die dann wieder in diesen Kreislauf zurückgeführt werden.
Sehr gut. Dann haben wir diese
Fragen. Wir sind nämlich eine nachhaltige Sportart, hätte ich fast gesagt.
Auf jeden Fall sind wir eine nachhaltige Sportart. Und vielen Dank für die nachhaltige E-Mail an Jakob. Also ihr merkt, wenn ihr freundliche E-Mails schickt, dann erfüllen wir euch fast jeden Wunsch. Es steht auch immer noch das Diplom aus, was ich noch erstellen muss, fällt mir bei dieser, da wieder ein, ja, für die alle Folgen gehört haben, wo Cedric sich ja auch dazu gehört. Wir haben es geschafft. Super. Also Cedric, erstmal vielen Dank, dass du da warst. Richard, wir kommen jetzt zu dir nach Düsseldorf, der Richard und ich. Mhm. Wir machen nämlich jetzt einen kleinen Ping-Pong- und Brause-Betriebsausflug zum Champions League Finalrückspiel. Wir treffen uns gleich und vielleicht noch, ich meine, die Leute, die den Podcast hören, die kennen das Ergebnis wahrscheinlich dann schon, aber jetzt hier so, habt ihr noch einen Tipp für heute? Hinspiel war 3-2 für Düsseldorf in Saarbrücken, heute Rückspiel, Düsseldorf natürlich mit einem kleinen Vorteil. Richard, Glaskugel,
ja, come Glaskugel, on. Also gefühlt wäre es jetzt mit dem Heimvorteil schon eine kleine Überraschung, wenn sich Düsseldorf das am Ende nehmen lassen würde. Wenngleich ich erstmal überhaupt gespannt bin, was für eine Aufstellung Saarbrücken zum Beispiel wählt. Ne? Die haben ja ein paar Möglichkeiten auch zu variieren. Gleichermaßen natürlich wie Düsseldorf. Ja, vielleicht ist übers Wochenende noch Kamal eingeflogen gekommen oder vielleicht wird was ganz anderes gemacht. Aber um es auf den Punkt zu bringen, das ist ja das Schöne daran, dass man in die Glaskugel guckt. Ich glaube, auch mit dem Sieg im Rücken, dass Düsseldorf da jetzt ja, leichter Favorit ist.
So, Cedric, du, dein zukünftiger Arbeitgeber, was tippst du? Schaffen die nochmal die Wende?
Ich gehe davon aus, ja. Ich tippe...
Du bist schon voll auf Linie gemacht. Nico wird es gerne hören. Grüße gehen raus. Der Sandy ist schon voll. Er hat quasi schon, hat also das Tattoo auf dem Oberarm ist nur noch eine Frage der Zeit.
Du das glaubst kommt also, auf die Stirn,
pass auf. Du glaubst, dass das noch... Bist du am Start heute?
Nee, ich bin nicht am Start. Ich glaube, es ist auch ausverkauft. Ja. Von daher, nee, ich bin nicht am Start. Ich tippe mal 3-2 für Saarbrücken und dann geht's ins Golden Match und da gewinnt dann Saarbrücken.
Oh, das wäre also ein langer Betrieb. Das wäre natürlich cool, aber dann wäre es ein wirklich langer Betriebsausflug. Ja, aber würde ich mir gerne anschauen, wenngleich ich das letzte Mal Timo zitieren darf, das Golden Match, das braucht man nicht jedes Mal.
Der hat doch gar nicht gespielt. Der hat wahrscheinlich gezittert hinten in den Kabinengängen, dass er nicht noch gegen Dima ran muss. Im alles entscheidenden Spiel beim ultimativen Showdown. Ja, ich war da, das war ganz schön lange, muss ich sagen. Aber war natürlich auch extrem spannend. Ja, schauen wir mal. Ansonsten, was habe ich noch, Richard? Markus Lietzau, dein Freund und Zahnarzt, der YouTube-Kanal Getting Fast ist jetzt online, hat er mir geschrieben. Also der fährt der Rennen, so Pro-Am-mäßig und wird da begleitet, auch von einem Videoteam. Ist gut gemacht, echt spannend, kann man mal reingucken.
Ja, Grüße gehen raus nochmal. Also Markus hat da richtig Spaß dran. Und das ist wirklich eine, also ich würde mal sagen, so eine auf dem Weg zum Profitum, ja, seine zweite Profikarriere in Anführungszeichen. Also das ist schon spannend, das zu verfolgen.
Und er hat uns auch schon angeboten, dass wir da mal einen Betriebsausflug hinmachen, ja?
Das müssen wir noch mal genau überlegen, wobei ich kenne den Markus als sehr besonderen, vorausschauenden Fahrer und trotzdem wird mein Blutdruck wahrscheinlich ein bisschen höher sehen, wenn ich dann neben ihm auf dem Nürburgring zum Beispiel fahre oder wo auch immer, Hockenheimring, er sich dann die Runden gibt sozusagen.
Sadi, du bist auch so ein Sportfan, oder? Ziehst du dir auch alles rein oder hast du da wirklich so, also so wie Rick zum Beispiel, bist du auch so einer der, oder Tobi Hippler, der sich wirklich alles da reinpfeift oder hast du schon ausgewählte Sportarten, die du verfolgst?
Nee, alles gucke ich nicht. Also Fußball gucke ich gar nicht. American Football, ja, gucke ich halt immer die Saison, aber die ist ja nur ab September. Ja. Formel 1 gucke ich, wenn ich kann. Okay, meistens haben wir halt Spiele am Sonntag, von daher ist es schwer, das Rennen zu gucken. Ansonsten gucke ich Tennis und Darts gucke ich vor allem noch.
Sehr gut, da bist du in Saarbrücken auch gut aufgehoben. Ja, ansonsten endlich habe ich mal jemanden aus dem Harz kennengelernt. Mensch, ich habe glaube ich noch nie jemanden getroffen, der wirklich aus dem Harz kommt, Richard. Du ja auch nicht. Also das war schön. In diesem Sinne, wir wollen noch mehr Unsinn erzählen. Vielen Dank, dass du da warst. Wir wünschen dir alles Gute, dass es so weitergeht, wie in den letzten Wochen und Monaten. Und natürlich auch, dass du in der TDBL richtig durchstartest. Und mehr kann ich eigentlich gar nicht mehr sagen, sondern mich nur bedanken.
Dankeschön. Danke, dass ich da sein durfte.
Gerne, immer. Seid immer alle willkommen. Und an unsere Hörer, alles Liebe, alles Gute. Bleibt gesund und sportlich. Viel Erfolg beim Endspurt und gegebenenfalls Relegationsspiel. Dir, Richard, natürlich ganz im Besonderen.
Ja, vielen Dank. Und jetzt gilt es, sich einmal schnell umzuziehen und dann beginnen wir unseren Betriebsausflug.
Düsseldorf, okay, willkommen. Ich freue mich. Du kaufst das Bier, ich kaufe die Kippen und dann geht's los.
In diesem Sinne.
Mach's gut, ciao, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, tschüss. Ciao.